ARD Sounds.
Nach dem 11. September befinden sich Washington, New York und eigentlich die gesamten USA im Chaos. Dazu natürlich kollektive Trauer, der Schock. Alles ist noch sehr, sehr frisch. Die Aufräumen sowie Bergungsarbeiten, das ewige Vernehmen von Zeugen, alles geht voran. Doch mittendrin passiert noch etwas anderes im Verborgenen. Und zwar ermittelt die CIA. Tausende Akten durchsuchen sie und auf vielen von ihnen findet sich ein Name. Osama bin Laden. Er soll der Drahtzieher der Angriffe gewesen sein. Und die lange Suche nach ihm wird die USA zu einem seltsamen Anwesen nordöstlich der Hauptstadt von Pakistan führen. Freundinnen und Freunde des Wissens, zunächst einmal ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deep Dive. Mittlerweile schon die vierte. Hätten wir anfangs nicht gedacht, dass ihr euch so oft für das Thema entscheidet. Dazu haben wir auch eine Kleinigkeit am Ende der Folge. Aber wir wollen erstmal reinstarten. Also es wird das vierte Mal heute ein Thema rund um den 11. September geben. Und dieses Mal wird es um die Suche nach dem damaligen amerikanischen Staatsfeind Nummer 1 gehen. Wir werden klären, wer er eigentlich überhaupt ist, warum die Al-Qaida das alles macht und wie alles sich dann schlussendlich in diesem merkwürdigen Anwesen abspielt. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Noch einmal zurück. Ja, die Geräusche kennt ihr schon. Chaos, New York, direkt nach den Ereignissen des 11. September. Das alles wird natürlich live in über 190 Länder übertragen. Am Morgen selbst unterbrechen zahlreiche Nachrichtensender spontan ihr Programm. Überall auf der Erde gibt es aktuell nur ein einziges Thema. Und während sich die globale Aufmerksamkeit in die USA richtet, wird woanders bereits eine zentrale Frage gestellt. Und zwar, wer ist für diese schrecklichen Taten verantwortlich? Und um diese Frage zu beantworten, springen wir einmal in den Untergrund. Wo wir jetzt hier gerade genau sind, keine Ahnung. Es sind eigentlich mehr oder weniger normal aussehende Bürogebäude. Doch das hier ist ein versteckter Geheimdienst, beziehungsweise eine Zentrale. Damals beginnen unterschiedliche Institutionen nach Daten, nach Dokumenten, nach Informationen zu suchen und diese auszuwerten. Unter anderem die CIA, die NSA, natürlich auch das US-Militär. Dazu noch weitere befreundete Geheimdienste, dazu gleich mehr. Und in vielen, oftmals geheimen Büros beginnt so also die Suche nach Antworten. Wer hat die Flugtickets der Terroristen gekauft? Welche der Namen findet man auf Beobachtungslisten des FBI wieder? Mit welchen Zahlungsmitteln wurde bezahlt? Gibt es Zusammenhänge bei Hotelbuchungen oder Mietwagenvermittlungen? Und dann tatsächlich Bingo. Eine sehr heiße Spur. Das FBI findet identische Wohnadressen mehrerer der Terroristen in den USA. Dazu die Anmeldungen bei mehreren Flugschulen. Eine gemeinsame Akte entsteht so und in ihr führen alle Hinweise zu Al-Qaida. Das ist ein damals schon länger bekanntes, weltweit agierendes Terrornetzwerk. Und auf diese Art und Weise kommt dann auch ein Name ins Spiel, der schon bald als nächstes um die Welt gehen wird, nämlich der des Anführers von Al-Qaida, Osama bin Laden. Sofort werden die Ermittlungen nach ihm auf die höchste Stufe gefahren. Auch der MI6 und der ISI, das sind die Geheimdienste von Großbritannien und Pakistan, beginnen, die Suche zu unterstützen. Doch dann meldet sich plötzlich bin Laden selbst zu Wort. In einem öffentlichen Interview mit dem Fernsehsender Al Jazeera TV sagt er übersetzt, Zitat, die US-Regierung hat mir konsequent die Schuld für jeden Angriff ihrer Feinde gegeben. Ich möchte der Welt hiermit versichern, dass ich die jüngsten Anschläge vom 11. September nicht geplant habe. Es ist eine Aussage, mit der viele zunächst nicht gerechnet hätten. Häufig bekennen sich Drahtzieher, vor allem nach so öffentlichkeitswirksamen Anschlägen. Man will ein Zeichen setzen und sagen, ja, das waren wir und das wird noch schlimmer. Aber Bin Laden dementiert. Er sagt, er war es nicht und er wiegt sich dabei in Sicherheit. Denn was er nicht weiß, Die CIA beobachtet ihn schon viel länger, als er denkt. Schon 1996 gründet der Geheimdienst eine Sondereinheit, die sich fast ausschließlich mit ihm und seinem Terrornetzwerk beschäftigt. Es ist die sogenannte Alec Station. Ein Deckname für die Bin Laden-Ermittlungen. Und so finden die Amerikaner heraus, dass der Machthaber, also Bin Laden, bereits seit 1996 ganz öffentlich zum, Zitat, Kampf gegen die USA aufruft. Sicherlich fragt ihr euch an der Stelle, ja, aber wenn die USA damals schon 5 Jahre vor 9/11 wissen, dass er eine konkrete Gefahr darstellt, wieso hat man nicht viel früher durchgegriffen? Und ja, diese Frage stellen sich damals viele. Tatsächlich versucht Amerika schon vor 9/11 Bin Laden zu schnappen, doch er verhält sich sehr geschickt, bleibt nie lange an einem Ort, verzichtet irgendwann dann sogar komplett auf die Kommunikation per Telefon, per Mail. Das alles stellt er komplett ein. Dazu liegen einige der Al-Qaida-Lager in sehr abgelegenen Bergregionen Afghanistans. Und so ist er einfach nur extrem schwierig aufzuspüren. Man kann auch sagen, dass das Interesse nicht groß genug war, um all diesen Aufwand zu betreiben. Doch jetzt, mit dem 11. September, ändert sich natürlich alles. Die USA wollen Bin Laden unbedingt so schnell wie möglich zu fassen bekommen. Doch bevor wir uns angucken, wie sie das versuchen, müssen wir einmal genau klären, wer dieser Bin Laden überhaupt genau ist und warum die Al-Qaida die USA damals angreifen. Kapitel 2. Einer von 54. Also, um die Geschichte von Osama Bin Laden besser verstehen zu können, müssen wir 4 Jahrzehnte zurückreisen. Es ist der 10. März 1957. Die Sonne steigt über der Wüste auf und taucht Riad, die Hauptstadt des damals noch jungen Saudi-Arabiens, in ein warmes Licht. Im Land herrscht damals politisch und wirtschaftlich große Anspannung, denn mit der Erfindung und der starken Verbreitung des Automobils beginnt ein globales Verlangen nach Öl und damit in Saudi-Arabien ein Boom, denn das Land hat extrem viele Ölvorkommen. Also kommt es, wie es kommen muss. Mit diesen verdient das Königreich sehr schnell sehr viel Geld. Mit diesem lassen sie Straßen entstehen, gewaltige Paläste und Moscheen wachsen aus den Böden und genau hier, in einem der wohlhabendsten Häuser der Stadt in Riad, wird ein Junge geboren. Sein Name lautet Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden. Bin bedeutet, wie ihr vielleicht schon am Satz erkennen könnt, sowas wie Sohn von. Also wenn man seinen Namen quasi übersetzen würde, wäre es auf Arabisch Osama, der Sohn von Mohammed, und dieser ist wiederum der Sohn von Awad und dieser eben der Sohn von Laden. Seine Mutter, Alia, stammt aus Syrien. Sie ist bei der Geburt von Osama noch sehr jung. Es ist ihr erstes Kind. Sein Vater, Mohammed, ist einer der mächtigsten Bauunternehmer des Landes. Seine Firma errichtet sogar Teile der heiligen muslimischen Stätten in Mekka und Medina. Die Bin Ladens knüpfen daher auch schnell eine extrem enge Verbindung mit der saudischen Königsfamilie und werden auch dadurch sehr, sehr reich. Das Vermögen wird von Forbes, einem Magazin, das regelmäßig so die Geldverhältnisse von mächtigen Familien bewertet, schätzt das Vermögen der Bin Ladens auf mindestens 1 Milliarde US-Dollar. Damit ist Mohammed Bin Laden der reichste Mann Saudi-Arabiens außerhalb der Königsfamilie. Doch anders als man denken könnte, hat Osama trotz des Reichtums keine einfache Kindheit. Und das liegt vor allem daran, wie die Familie aufgestellt ist. Er ist nämlich, Achtung, 1 von 54 Kindern. Er hat 53 Geschwister. Die allermeisten sind Halbgeschwister, aber dennoch ist es einfach eine extrem große Familie und ihr könnt euch denken, nicht jeder bekommt die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern. Vater Mohammed hat sogar in seinem Leben insgesamt 22 Frauen geheiratet. Teils führt er 4 Ehen gleichzeitig. Etwas, das nach islamischem Recht in manchen Ländern, darunter Saudi-Arabien, auch heute noch legal ist. Dann soll sich Osamas Leben sehr verändern. Denn im Dezember 1979, als er 22 ist, marschiert die Sowjetunion in Afghanistan ein. Den Grund für diesen Angriff findet man ein Jahr vorher, also 1978. Da übernimmt nämlich die DVPA, die Demokratische Volkspartei Afghanistans, durch einen blutigen Militärputsch, also sie reißen die Macht mit Gewalt an sich und sie übernehmen so die Kontrolle über das Land. Sie wollen Afghanistans Werte stark verändern. Sie wollen weniger Religion, eine klare Trennung von Moscheen und dem Staat. Sie wollen keine Zwangs- und Kinderehen mehr. Auch Bildung soll zugänglicher gemacht werden, vor allem für Frauen. Und auch wenn das aus westlicher Sicht ziemlich nachvollziehbar klingt, sind damals nicht alle afghanischen Menschen auf der Seite der DVPA. Das liegt auch an weiteren Einschnitten, denn die DVPA hat die Sowjetunion als großes Vorbild. Und damit gehen nicht nur die eben genannten Freiheiten einher, sondern auch ein teils sehr harter Umgang mit neuen Regelungen. Große Landbesitzer bekommen ihre Gebiete beispielsweise einfach weggenommen, denn sie sollen dem Staat dienen. Große Teile der afghanischen Bevölkerung empfinden das natürlich als Diebstahl, der völlig im Widerspruch zum islamischen Recht steht. Und auch wenn die DVPA da teilweise in dem Sinne faire Sachen vorhat, weil sie wollten vor allem von reichen Leuten Land nehmen und das dann Ärmeren geben, sodass jeder eine Grundlage hat, aber auch da haben sie nicht mit der tiefen Religiosität der Menschen gerechnet. Denn viele arme Bauern weigern sich schlichtweg aus Angst vor göttlicher Strafe, das ihnen staatlich zugewiesene Raubland anzunehmen. Also sie sagen, das wurde ja jemandem unrechtmäßig genommen, das darf ich nicht benutzen. Und genau so kommt dann schnell sehr viel Kritik auf. Und wir wissen ja schon aus der Folge zur Sowjetunion selbst, wie die Sowjets damals mit einer solchen Kritik umgehen. Und zwar kommt es massenhaft zu gewaltsamen Verhaftungen durch das Militär. Es kommt zu Folter, es kommt sogar zu Hinrichtungen. Und so entbrennt in Afghanistan ein Bürgerkrieg. Die DVPA und deren Unterstützer gegen alle, die das neue System ablehnen. Als die Sowjetunion dann 1979 merkt, wie stark der Widerstand gegen die DVPA ist, entscheiden sie, selbst in Afghanistan einzumarschieren und die Partei militärisch zu verstärken. Der Krieg wird dann sehr hart auf beiden Seiten geführt. Auf Seiten des Widerstands, also bei denjenigen, die gegen die DVPA sind, entsteht in dieser Zeit auch noch eine neue Gruppe, die sich selbst Mujahideen nennen. Es leitet sich vom Wort Dschihad ab, was so viel wie der heilige Kampf, der heilige Krieg bedeutet. Die meisten der Mujahideen sind sehr konservativ und religiös motiviert. Und genau in dieser Zeit, Anfang der 1980er Jahre, reist dann auch Osama bin Laden von Saudi-Arabien nach Pakistan. Er trifft dort die Anführer dieses Widerstands und schließt sich ihnen an. Er selbst ist nämlich streng islamisch erzogen worden und er versteht es als religiöse Pflicht, seinen islamischen Glaubensbrüdern aus Afghanistan zu helfen. So beginnt er, Geld, Kontakte und anderweitige Möglichkeiten seiner Familie zu nutzen. Er organisiert Lebensmittel, beschafft Waffen und so entsteht mit der Zeit ein Netzwerk, ein großes, starkes Netzwerk, das den Widerstand gegen die Sowjets und die DVPA sehr, sehr stark vorantreibt. Dann kommt das für die Folge hier sehr, sehr wichtige Jahr 1988. Der damalige sowjetische Generalsekretär Mikhail Gorbatschow beendet den Krieg. Vor allem, weil dieser extrem teuer geworden ist und natürlich auch extrem viele sowjetische Leben gekostet hat. Es hat sich in dem Sinne einfach dann am Ende nicht mehr rentiert, weiterzukämpfen, weil ganz häufig werden Kriege sehr nüchtern auch wirtschaftlich bewertet. Und so kommt es in Genf zu einer Friedenssitzung. Der Widerstand hat also gewonnen. Die Sowjets müssen abziehen und die DVPA, die bleibt zwar noch einen Moment an der Macht, aber sie muss in den folgenden Jahren dann die Kontrolle über Afghanistan wieder abgeben. Und so entsteht ein Vakuum, ein Bereich, wo niemand so richtig weiß, wer regiert Afghanistan jetzt. Und inmitten dieses Chaos entsteht dann, ein paar Jahre später, die afghanische Taliban. So, jetzt habt ihr so einen ganz groben Hintergrund, wie das alles passiert ist und vor allem für uns ja hier interessant, was Osama bin Laden damit zu tun hat, weil der wird extrem gefeiert für die Unterstützung, dass er von außen, also aus Saudi-Arabien heraus, den Widerstand so, so stark mit Geld, mit Lebensmitteln, mit allem Möglichen weitergebracht hat. Und so wird er ganz schnell zum Anführer im Kampf des globalen Dschihad, also des bewaffneten Glaubenskampf. Er will quasi gegen alle vorgehen, die nicht an das gleiche Ziel, an die gleichen muslimischen Werte glauben. Und so entsteht am Ende Al-Qaida. Das bedeutet übersetzt sowas wie die Basis oder das Fundament. Und ihr Auftrag ist klar. Sie verfolgen ein breites, radikal-islamisches Programm, in dem Gewalt und Terroranschläge als legitime Mittel betrachtet werden. Eins ihrer Ziele, sie wollen nie wieder von ausländischen Mächten wie der Sowjetunion unterdrückt werden. Bin Laden lässt Trainingslager zu diesem Zweck errichten. Er beschafft gefälschte Dokumente, um Identitäten zu verheimlichen. Männer werden im Umgang mit Waffen und Sprengstoff trainiert. Und schnell rückt ein Feind in die Mitte seines Fadenkreuzes. Die USA. Der Grund liegt vor allem darin, dass Amerika in dieser Zeit Truppen in Saudi-Arabien stationiert. Außerdem unterstützen die Amis Ägypten, ein Land, das für Bin Laden ohnehin ein Dorn im Auge ist, weil die Ägypter immer unreligiöser werden in seinen Augen. Außerdem gehen sie gegen islamische Gruppen im eigenen Land vor. Dazu dann auch noch die Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel, der Umgang mit Palästina. Es sind alles Dinge, die nicht in sein Weltbild passen. Mekka und Medina, die heiligen Stätten des Islams, werden da auch nochmal ein wichtiges Thema, denn auch hier gibt es eine ständige Präsenz von US-Soldaten, die werden dort stationiert und das ist für Bin Laden eine unerträgliche Entweihung. So wird eine ungeheure Wut in ihm entfacht. Er betitelt die USA als den fernen Feind und beginnt, Angriffe gegen Amerika zu planen. So kommt es dann zum 11. September. Kapitel 3 – Die Schlacht von Tora Bora. Kurz nachdem Osama bin Laden öffentlich behauptet, dass er nichts mit 9/11 zu tun hat, verdichten sich hinter den Kulissen die Beweise gegen ihn immer mehr. Vor allem Geldflüsse, Reisedaten und telefonische Verbindungen führen immer wieder in die afghanischen Ausbildungslager von Al-Qaida. Am 20. September, also 9 Tage nach den Anschlägen, stellt daher der damalige US-Präsident George W. Bush der afghanischen Regierung ein Ultimatum.
Give the United States full access to terrorist training camps, so we can make sure they are no longer operating. These demands are not open to negotiation. And tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land.
Bush will, dass die USA Zugang zu den Ausbildungslagern der Terroristen erhalten, um diese Lager dann komplett zu schließen. Und er schließt seine Ansprache mit einem Ultimatum ab.
The Taliban must act and act immediately.
Das alles muss nämlich jetzt sofort geschehen. Ein paar wenige Tage gibt er ihnen und sollten die Taliban dieser Forderung nicht nachkommen, droht Amerika hart durchzugreifen. Nach seiner Ansprache vergehen die Tage und das Ultimatum läuft ab. Nichts geschieht. Etwas, womit die Welt und auch die USA natürlich gerechnet haben, also kommt es zum angedrohten Krieg. In der Nacht des 7. Oktober, also nicht mal ein Monat nach den Anschlägen, dringen amerikanische und britische Kampfjets in den afghanischen Luftraum ein. Dann wird es hell. Schwere Explosionen an verschiedenen Orten, in Kabul, der afghanischen Hauptstadt, dazu in zahlreichen Regionen, wo man Ausbildungszentren der Terroristen vermutet. Parallel landen Militärflugzeuge in Pakistan, nahe der afghanischen Grenze. An Bord kleinere CIA-Teams und amerikanische Spezialkräfte. Sie sollen einen Weg nach Afghanistan finden und sich dort verdeckt dem Widerstand anschließen. Weil den gibt es mittlerweile auch, also einen Widerstand Menschen, die mit Al-Qaida und den Taliban nicht einverstanden sind. Amerika schlägt damals schnell, hart und an vielen Orten gleichzeitig zu. Vor allem aus der Luft gelingt es ihnen, viele Stellungen der Taliban zu zerstören und schnell voranzurücken. Deswegen müssen die Terroristen kurz darauf die Hauptstadt Kabul verlassen. Auch weitere Großstädte gehen im Dezember verloren. Es scheint, als sei der amerikanische Angriff gegen die Terrororganisation erfolgreich. Doch das eigentliche Ziel der Mission, Osama bin Laden, ist zu diesem Zeitpunkt längst verschwunden. Mit Leibwächtern und mehreren hundert schwer bewaffneten Al-Qaida-Kämpfern zieht er sich in Richtung Osten zurück. Sein Ziel ist Tora Bora, eine afghanische Bergregion nahe der pakistanischen Grenze. Hier dominieren Schluchten, Höhlen und kleinere Pfade. Es ist eine extrem unübersichtliche Gegend. Bin Laden kennt sie vor allem durch den Krieg gegen die Sowjetunion wie seine linke Westentasche. So vergehen Wochen, bis die amerikanischen Einheiten so langsam seine Spur wittern. Dann schmieden sie einen Plan und schlagen zu. Die Tora Bora Berge werden von verschiedensten Seiten angegriffen, auch ein paar kleinere Soldatengruppen am Boden, dazu wieder schwere Luftangriffe von oben. Tora Bora wird zu einem Inferno. Immer wieder, Tag und Nacht, treffen Bomben die Berghänge. Ein einziges Mal wird sogar eine fast 7 Tonnen schwere Sprengbombe abgeworfen. Felsen brechen auseinander, Eingänge stürzen ein. Über Funk melden Al-Qaida-Kämpfer immer mehr Verwundete. Es ist eine sehr chaotische Situation. Dann am 11. Dezember plötzlich eine Meldung der Al-Qaida. Sie unterbreiten den USA ein Kapitulationsangebot. Es kommt zu umfangreichen, mehrere Tage andauernden Verhandlungen, wie diese Kapitulation aussehen soll. In dieser Zeit unterbrechen die Amerikaner ihr Bombardement und bis heute ist das ein taktischer Fehler, ein sehr folgenschwerer, wie sich später herausstellt. Denn was Al-Qaida in diesem Moment tut, ist vor allem Zeit zu gewinnen. Denn während die Verhandlungen laufen, passiert es. Als Ruhe einkehrt, flieht ein Mann über die Gebirgsketten nach Pakistan. Es ist Osama bin Laden. Gemeinsam mit hunderten Al-Qaida-Kämpfern geht es nach Pakistan. Und als die Amerikaner von seiner Flucht erfahren, ist er im wahrsten Sinne längst über alle Berge. Kapitel 4. 9 lange Jahre. Nach seiner Flucht im Dezember 2001 entsteht um Bin Laden ein regelrechter Mythos. Immer wieder wollen ihn Informanten, Agenten oder Einheimische in Höhlen, abgelegenen Dörfern oder sogar in völlig anderen Ländern auf der anderen Seite der Welt gesehen haben. Manche behaupten auch, er sei schwer krank. Andere sagen, er ist bereits tot. Doch Klarheit herrscht lange nicht. Bin Laden ist nach den Tora Bora-Geschehnissen wie vom Erdboden verschluckt. Fast 3 Jahre lang. Bis zum Oktober 2004. Plötzlich geht nach so langer Zeit der Ruhe alles ganz schnell. Ein Video erscheint im Internet. Man sieht einen Mann mit grauem langem Bart. Er blickt direkt in die Kamera. Er trägt eine weiße Kufir. Das ist ein von Männern getragenes Kopftuch mit Fransen zum Schutz vor der Sonne. Ihr kennt es vielleicht unter dem Begriff Palituch. Und der Mann ist natürlich Bin Laden. Allein sein Anblick ist für viele ein Schock. Doch was er sagt, trifft noch viel, viel mehr. Er gibt in dem Video erstmals öffentlich zu, die Anschläge vom 11. September angeordnet und geplant zu haben. Und das löst natürlich erneut ein riesiges mediales Interesse aus. Sehr, sehr viele Nachrichtensender berichten. So kommt wieder erneut auch großer Druck auf die US-amerikanische Regierung. Und sie wollen ihn wieder um jeden Preis schnappen. Doch aus dem Video können sie nicht viel gewinnen. Wo es aufgenommen wurde, bleibt unbekannt. Das liegt vor allem auch an Bin Ladens extremen Vorsichtsmaßnahmen. Er weiß genau, wie leicht moderne Technik einen Menschen verraten kann. Daher ist der Hintergrund komplett neutral gehalten. Man kann auch mit den Daten, die mit dem Video einhergehen, nichts anfangen. Denn Bin Laden benutzt immer noch kein eigenes Handy, er versendet keine Mails, er hat prinzipiell überhaupt keinen eigenen Computer. Wenn er etwas mitteilen möchte, dann nutzt er menschliche Kuriere, also vor allem Männer, denen er vertraut. Doch genau wie jedes System hat auch dieses eine Schwachstelle. Und genau das ist der Faktor Mensch. Denn die Kuriere, die müssen sich bewegen. Sie benutzen Fahrzeuge, sie treffen andere Menschen und anders als Osama bin Laden benutzen sie auch Technik. Immer wieder kann die CIA so versteckt beispielsweise Telefondaten auswerten. Sie können sogar Gespräche abfangen. Und so kommen sie schließlich zu einem Namen: Abu Ahmad al-Kuwaiti. Schnell wird klar, dass er ein enger Helfer Bin Ladens sein muss. Die allermeisten wissen zwar nicht viel über ihn, auch weil er sich überwiegend im Untergrund bewegt, aber durch Telefondaten wird klar, er ist ein sehr enger Kurier Bin Ladens. Auch dessen Name fällt häufiger. Und jetzt könnte man denken, na gut, über den kommen sie dann relativ schnell auch auf die Spur von Osama Bin Laden, oder? Nicht schnell. Es dauert insgesamt nochmal 5 Jahre. Also nachdem dieses Video erscheint. Es ist mittlerweile 2010, 9 Jahre nach 9/11, als Abu Ahmad al-Kuwaiti einen entscheidenden Fehler begeht. Der Kurier ruft einen Bekannten an. Es ist ein kurzes Telefonat. Zwischen den Zeilen deutet er an, dass er wieder bei denselben Leuten wie früher arbeitet. Das war's. Dann wird aufgelegt. Doch was der Kurier zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: die andere Person, die er anruft, wird schon länger von amerikanischen Ermittlern beobachtet. Sie können das Gespräch komplett mithören. Und noch krasser, sie können so al-Kuwaiti, den Kurier, sogar orten. Und zwar in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Auf Videoaufnahmen ist immer wieder sein Auto zu sehen, ein unauffälliger weißer Kleinwagen. Sie beginnen ihn wochenlang zu verfolgen. Er macht ziemlich viele Fahrten in Islamabad selbst. Doch dann passiert plötzlich etwas Sonderbares. Das Fahrzeug nimmt enge Gassen, und zwar in Richtung Nordosten. Wer von euch genau aufgepasst hat? Yep. Jetzt gleich kommt das merkwürdige Anwesen ins Spiel. Im Nordosten angekommen, biegt der weiße Kleinwagen in eine schmale Straße. Und genau an deren Ende steht das Gebäude. Es fällt direkt ins Auge. Wir haben euch davon mal eine Satellitenaufnahme mitgebracht. Findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Das Anwesen ist groß, abgelegen. Und auf dem Bild in gelb-grün eingezeichnet, seht ihr eine 5,5 Meter hohe Mauer. Dazu schwer bewaffnete Tore. Es ist also völlig isoliert von der Außenwelt. Sogar so sehr, dass nicht einmal die Müllabfuhr Zutritt zu der Straße erhält. Der Abfall, der im Anwesen entsteht, wird einfach so im Innenhof verbrannt. Und genau in diesem Innenhof sieht man regelmäßig einen großen Mann mit langem Bart. Immer wieder läuft er dort die gleiche kreisförmige Strecke auf und ab. Er wird daher von den Geheimdiensten nur The Pacer genannt, der Auf- und Abläufer. Und genauso wie ihr gerade ahnen auch die Geheimdienste, das ist der wahrscheinlich meistgesuchte Mann der Welt. Kapitel 5. Operation Neptune Spear.
Congratulations, Mr. President.
Am 20. Januar 2009 wird in den USA ein neuer Präsident vereidigt. Sein Name? Barack Obama, der erste schwarze Präsident der USA. Er ist ein absoluter Charismatiker, wird als Menschenfänger bezeichnet und das von den allermeisten Medien sehr positiv. Seine Reden bewegen und treffen die Menschen. Doch er steht direkt zu Beginn seiner Amtszeit vor einer extrem schwierigen Aufgabe. Das verdächtige Anwesen mit dem auf- und ablaufenden Mann wird mittlerweile seit Wochen observiert. Die Argumente, dass man dort Osama bin Laden im Hof sieht, haben sich mittlerweile verdichtet. Auch weil der Kurier, also Abu Ahmad al-Kuwaiti, dort immer wieder nächtigt mit seiner ganzen Familie. Er scheint dort also eine Vertrauensperson immer wieder zu besuchen. All das, was da geschildert wird, wird übrigens von höher gelegenen Beobachtungsposten in der Nähe geschildert. Dort liegen Geheimagenten teils stundenlang mit ihren Ferngläsern auf dem Boden und beobachten den Ort. Doch trotz dieser langen, intensiven Zeit können auch sie nicht eindeutig sagen, was dort passiert. Also ob das wirklich Osama bin Laden ist. Obama wird also vor eine sehr, sehr kritische Situation gestellt. Einerseits weiß er, wie lange die USA auf so eine Gelegenheit gewartet haben. Auf der anderen Seite wäre der Angriff auf einen Unschuldigen, also wenn es nicht Osama bin Laden ist, ein Desaster. Der Journalist Adam Goldman erinnert sich in dieser Zeit, dass Obama im Sicherheitsrat sogar nach genauen Zahlen fragt.
What is the percentage that Osama bin Laden is in that compound?
Der Präsident will wissen, wie hoch die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist, dass man wirklich Bin Laden in dem Hof immer wieder sieht. Eine genaue Antwort bekommt er damals nicht, nur vage Thesen. Die Expertinnen und Experten haben dabei ziemlich unterschiedliche Einschätzungen. Am Ende kommt man ungefähr auf eine 50-50-Chance. So entstehen im Weißen Haus hitzige und teils sehr kontroverse Diskussionen. Alle Infos, Möglichkeiten und Daten werden erneut abgewogen. Und dann folgt die Entscheidung Obamas. Er will das Anwesen attackieren. Zunächst steht dafür ein gewaltiger Bombenangriff im Raum, also mehrere schwere Sprengkörper aus der Luft könnten den gesamten Komplex innerhalb weniger Sekunden zerstören. Doch dabei gibt es mehrere Probleme. Das Anwesen steht zwar isoliert, also relativ alleine, man könnte aber bei einem solchen Angriff aus der Luft nicht gewährleisten, dass unter Umständen durch Wind und andere Faktoren doch Häuser in der Nähe getroffen werden. So könnten unschuldige Menschen ihr Leben verlieren. Und auch noch ganz elementar, man würde nie sicher beweisen können, dass tatsächlich Bin Laden dort gewesen ist. Denn wenn alles platt gemacht wird, dann findet man natürlich auch nach dem Tod keine Überreste. Auch Computer, Briefe, Datenträger oder weitere Hinweise über die Terrornetzwerke würde man so unter den Trümmern verlieren. Daher wählt Obama die zweite, viel riskantere Möglichkeit. So genehmigt er am 29. April 2011 die Operation Neptune Spear. Und drei Tage später beginnt sie. Die Nacht des 2. Mai 2011 ist eine ruhige, so wie fast alle Nächte in den Wochen zuvor. Doch diese hier wird anders werden. Denn plötzlich hört man auf einem Flugfeld in Afghanistan Personen rennen. Sie sind schwer ausgerüstet. Bei näherem Hinsehen erkennt man, es sind Navy SEALs. Das ist eine extrem berüchtigte, von John F. Kennedy gegründete Spezialeinheit der US-Marine. Es gibt nur ca. 2500 aktive Soldaten. Schätzungsweise 80% der Bewerberinnen und Bewerber scheitern an der sogenannten Höllenwoche. Das ist ein körperlich und mental extrem harter Test, um aufgenommen zu werden. Übrig bleibt nur der härteste Kern. Und selbst von diesem unfassbar harten Kern, von diesen 2500 Menschen, gibt es nochmal eine Spezialeinheit. Also wirklich die besten und leistungsfähigsten und widerstandsfähigsten aus der kompletten Spezialeinheit. Man nennt sie Team 6. Sie sind für die geheimsten Missionen von höchster nationaler Bedeutung zuständig. Und so wird die Stille in Pakistan in dieser Nacht durchbrochen. Zwei speziell umgebaute Black Hawk Kampfhubschrauber starten gegen 1 Uhr nachts in Afghanistan. Die Maschinen fliegen tief über das dunkle Gelände, umgehen bekannte Radarstellungen und hoffen, nicht von der pakistanischen Regierung entdeckt zu werden. Denn diese wird von den USA nicht informiert darüber, was gleich passieren soll. Zu groß ist bei den Amerikanern die Angst, Bin Laden könnte so erneut zur Flucht verholfen werden. Dann nähern sich die Helikopter dem Anwesen. Ihre Positionslichter bleiben ausgeschaltet. Auch mithilfe von Tarnkappen haben sie es hinbekommen, dass kein Radarsystem sie entdeckt hat. Unerkannt und doch schnell nähern sie sich den hohen Mauern. Dann wird alles chaotisch. Denn als der erste Pilot im Innenhof zur Landung ansetzen will, verändern die hohen, dichten Mauern den Luftwiderstand enorm. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Wände sind ja extrem hoch, dick und bieten überhaupt keinen Ausgang für die Luft. So können die warmen Strömungen nicht entweichen. Der Hubschrauber verliert Auftrieb, kann sich nicht mehr in der Luft halten. Obama verfolgt das Ganze im Keller des Weißen Hauses. Er und alle anderen, die mit dabei sind, hochrangige CIA-Mitarbeitende zum Beispiel, sind fassungslos. Sie sehen, wie sich der Black Hawk nicht mehr steuern lässt. Dann knallt er zu Boden, verkeilt sich in der Schutzmauer. Es wird zwar niemand schwer verletzt, aber die Maschine ist nicht mehr einsatzfähig. Dazu hat der Absturz natürlich alle Bewohnerinnen und Bewohner des Anwesens geweckt. Der Überraschungsmoment ist weitestgehend dahin. Statt lautlos über das Dach einzudringen, müssen die SEALs ihren Plan in Sekunden ändern und das Haus von unten stürmen. Die Nerven bei Obama und dem Rest liegen blank. Hubschrauber 2 landet wegen der Vorkommnisse und des Absturzes außerhalb des Anwesens. Die SEALs sprengen sich dann durch die Außenmauer, um sich mit dem abgestürzten Team zu vereinen. Dann schwärmen alle auf dem Grundstück aus. Ein Teil sichert den beschädigten Hubschrauber, während die übrigen Männer zu den verschlossenen Türen des Hauses laufen. Sprengstoff wird platziert. Dann mehrere Explosionen. Metall fliegt durch die Gegend. Die SEALs stürmen ins Innere des Anwesens. Es geht erst durch das Gästehaus und das Erdgeschoss. Dort treffen sie auf den Kurier, also den Mann, dank dem sie überhaupt hier sind. Er ist bewaffnet, also schalten sie ihn aus. Weiter geht's ins Hauptgebäude. Sie müssen extrem aufpassen. Hinter jeder Tür könnte erneut ein bewaffneter Mann stehen, aber auch schutzlose Frauen oder Kinder. Die SEALs bahnen sich ihren Weg weiter nach oben, schalten auf dem Weg Khaled Bin Laden aus, einer von Osamas Söhnen, auch ebenfalls Mitglied von Al-Qaida. Sie sind mittlerweile in der dritten Etage angekommen, also ganz oben. Mit Taschenlampen strahlen sie durch die dunklen Zimmer. In einem hören sie Bewegungen. Die Einheit sprintet dorthin. Und dann steht sie plötzlich vor ihm. Osama Bin Laden höchstpersönlich. Es muss ein ganz kurzer Moment der Realisation sein. Dann fallen drei gezielte Schüsse. Über Funk plötzlich Ruhe. Im Weißen Haus liegt eine gewaltige Anspannung in der Luft. Obama fordert ein Status-Update. Dann der entscheidende Funkspruch.
Bin Laden is dead. Bin Laden is dead. Confirmed. Urgent confirmed.
Osama Bin Laden ist tot. Operation Neptune Spear, benannt nach dem Speer des römischen Meeresgotts ist erfolgreich gewesen. Zusammenfassung: Während nach den Anschlägen vom 11. September noch großes Chaos, Schock und Trauer herrschen, werden in zahlreichen Ermittlungsbehörden bereits fieberhaft Passagierlisten, Geldbewegungen und andere Beweise ausgewertet. So entsteht eine Spur, die direkt zum Terrornetzwerk Al-Qaida und dessen Anführer Osama bin Laden führt. Dieser stammt aus einer sehr wohlhabenden saudischen Familie. Er schließt sich während des Krieges zwischen Afghanistan und der Sowjetunion einem Netzwerk aus Kämpfern, Geldgebern und Helfern an. Ihr Ziel ist der Widerstand. 1988 gelingt so der Sieg gegen die Sowjetunion und daraus entsteht nach Kriegsende die Terrororganisation Al-Qaida. Ihr Ziel ist es, eine radikal-islamistische Weltordnung herzustellen. Und dazu ist der Kampf gegen aus ihrer Sicht alle feindlichen Staaten und Einflüsse notwendig. An der Stelle einmal wichtig zu sagen, weil wir dazu schon auch ein, zwei Kommentare gesehen haben: Die allermeisten muslimischen Menschen stellen sich extrem gegen diese Weltanschauung, die Bin Laden damals vertritt. In den intensiven Ermittlungen gelingt es dann im Jahr 2001, Bin Laden bei Tora Bora ausfindig zu machen, einer afghanischen Gebirgskette in der Nähe der pakistanischen Grenze. Es kommt zu schweren Bombardierungen sowie Kämpfen, doch Bin Laden kann nach Pakistan fliehen. Jahrelang taucht er dort unter, vermeidet jegliche elektronische Kommunikation. Telefonate, Mails, Internet. Er weiß, dass das alles ihn verraten könnte. Um Nachrichten zu überbringen, nutzt er ihm vertraute Kuriere. Doch genau einer davon wird zur Schwachstelle. Denn dieser führt die CIA, ohne es zu wollen, direkt zu Bin Ladens Versteck. Ein ziemlich merkwürdig aussehendes Anwesen. Daraufhin wird eine Navy SEAL-Einheit monatelang auf einen dortigen Einsatz vorbereitet. Sie trainieren sogar den Angriff an einem vergleichbaren Nachbau des Hauses. Und dann ist es soweit. In der Nacht zum 2. Mai 2011. Zwar crasht erst einer der beiden Spezialhelikopter beim Landeversuch, doch die Operation gelingt am Ende trotzdem. Osama bin Laden, dessen Sohn, zwei seiner Kuriere und eine Frau verlieren ihr Leben. Das Spezialteam sichert danach Festplatten, CDs, Dokumente und Computertower aus Osama bin Ladens Arbeitszimmer. Die SEALs sprengen danach sogar noch den abgestürzten Hubschrauber in die Luft, damit dessen geheime Tarntechnik nicht untersucht werden kann. Nach nur 38 Minuten vor Ort steigen sie mit der Leiche Bin Ladens und den gewonnenen Daten zurück in den verbliebenen Black Hawk Hubschrauber. Am nächsten Morgen bleiben nur die gesprengte Wand und das Heck, das sehr auffällige Heck des gesprengten Black Hawk zurück. Ein Foto davon geht später um die Welt, ihr seht es als Nummer 2 in den Shownotes. Für einen Großteil der US-Bevölkerung ist die Ermordung Bin Ladens ein Sieg der Gerechtigkeit, ein Gefühl von Vergeltung. Auch international gilt die Mission als entscheidender Schlag gegen Al-Qaida. Auch weil 2017 die CIA dann fast 470.000 Dateien, die man im Anwesen sicherstellen konnte, veröffentlicht. Dazu sehr wertvolle Angaben über Al-Qaida und seine Unterstützer. Und was man in diesen Informationen immer wieder findet, ist, dass Bin Laden bis kurz vor seinem Tod weiter Nachrichten verschickte und weltweit Anschläge plante. Wissensfreunde, Alter, das war unfassbar spannend. Schon direkt in den ersten Tagen der Recherche wurden wir so dermaßen in das Thema reingezogen. Ich erinnere mich noch dran, wie Zoe mir einmal mitten in der Nacht geschrieben hat, dass sie gerade 14 Stunden am Stück recherchiert hat, weil sie so gefesselt war von all dem. Ich hoffe, es ging euch ähnlich. Schreibt uns super gern, wie ihr die Folge fandet, was ihr auch vielleicht verbessern oder verändern würdet. Immer her damit, ihr wisst ja, wir lesen alles. Auch zum Beispiel eure Fragen zur letzten Folge, Deep Dive 3, als es um Flug 93 ging. Nummer 1 kam dabei von Frieda. Sie schreibt: Hey Johnny, die Deep Dive-Folgen sind ultra spannend. Zwei Fragen hätte ich. Warum gibt es die Telefone im Sitz vom Flugzeug nicht mehr? Und warum konnten die Passagiere mit solchen Telefonen telefonieren, aber mit Handys nicht? Also, erstmal hi Frieda, danke für deine lieben Worte und zu deinen Fragen. Die Sitztelefonsysteme nutzen damals eine ganz eigene Funkverbindung zu ganz speziellen Sendemasten am Boden. Die sind viel, viel stärker als diejenigen, über die wir quasi mit Handy kommunizieren. Aber sie sind daher auch viel, viel teurer. Und als dann die Mobiltelefone so Anfang der 2000er immer weiter verbreitet werden, lohnen sich diese Funkmasten dann irgendwann nicht mehr. Einfach zu viel Kosten, die da entstehen. Daher werden sie eingestellt. Frage Nummer 2 ist von Loik. Hallo Johnny, wieso haben die Terroristen eigentlich nicht bemerkt, dass die Passagiere telefonieren können? Und das ist tatsächlich eine Frage, die sich heute nicht zu 100% sicher klären lässt. Also es gibt wahrscheinliche Theorien und die höchstwahrscheinliche ist, dass die Terroristen einfach nicht damit rechnen, dass Telefongespräche aus der Luft überhaupt technisch möglich sind. Sie bekommen davon dann auch nichts mit, weil sie die Gäste ja ganz hinten in dem relativ großen Flugzeug, hinter einem Vorhang sogar, versammeln, um sich damals zum Schutz der Cockpit-Tür vorne aufhalten zu können. Frage 3 ist von Raffaela, mir und auch noch ziemlich viele andere von euch haben sich das gefragt. Und zwar, woher man denn all diese Informationen hat, also was da im Flugzeug passiert. Auch zum Beispiel das mit dem Wasserkocher. Es gibt ja keine Überlebenden. Und das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, für die es aber auch eine plausible Erklärung gibt. Also als allererstes muss man dazu sagen, die meisten Schilderungen, beispielsweise über das kochende Wasser, das erfährt man über die Anrufe. Also das passiert ja alles noch, während die Passagiere mit ihren Angehörigen telefonieren oder auch während Todd Beamer mit Lisa Jefferson am Apparat ist. Die meisten schildern einfach sehr explizit, was sie in dem Moment sehen. Und den Rest, also den Angriff auf die Entführer, all das hört man über den sogenannten Stimmenrekorder. Der befindet sich in der geborgenen Blackbox, also dieses Gerät, dieser Flugdatenschreiber, der auch bei solchen schweren Abstürzen immer noch zu finden und auszuwerten ist. Und alles, was dort aufgezeichnet wurde, konnte man auswerten und ziemlich gut dann rekonstruieren, was sich da Schreckliches an Bord abgespielt hat. Frage 4 ist von Malle Marlene. Hey Johnny und Team, warum sind eigentlich Flüge entführt worden, die ein ganz anderes Ziel hatten? Wäre es nicht für die Terroristen einfacher gewesen, ein Flugzeug zu entführen, das sowieso nach Washington fliegt? Dann wären die Flugmanöver doch gar nicht so aufgefallen. Man hätte nicht mit so starken Gegenaktionen rechnen müssen. Und das ist eine sehr, sehr spannende und auch sehr intelligent gedachte Frage. Und die Antwort zeigt, wie schlimm diese Terroristen damals denken. Denn sie wählen ganz bewusst Langstreckenflüge aus, die eigentlich wo ganz anders hinfliegen, also die aus Washington starten, damit sie eben kurz nach Start gekapert werden können und somit sichergestellt wird, dass die Maschinen noch immer mit maximal viel Kerosin, also Sprit, beladen sind. Denn umso mehr Kerosin in so einem Flugzeug noch drin ist, desto höher ist die Sprengkraft. Und das ist wirklich eine furchtbare Denkweise, aber erklärt die Frage. So, und dann haben wir noch eine fünfte, letzte Frage. Sie kommt von Adrian Seiser. Hi Johnny, was ist eigentlich dran an der Theorie um Larry Silverstein? Er soll ja ausgerechnet an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen sein, obwohl er im World Trade Center gearbeitet hat. Und außerdem hat er die Zwillingstürme kurz vorher gepachtet und gegen Terror versichert. Und ja, absolut richtig. Diese Geschichte ist auch etwas, was ganz, ganz häufig thematisiert wird. Vor allem in vielen Verschwörungstheorien. Denn alles, was du gerade gesagt hast, also rund um den, das ist ein US-amerikanischer Immobilieninvestor, dieser Silverstein, ist auch tatsächlich passiert. Also er hat tatsächlich den kompletten World Trade Center Komplex, also alle Gebäude im Juli 2001, also knapp 2 Monate vor den Ereignissen, gepachtet. Das bedeutet gemietet, sogar für 99 Jahre. Und außerdem hat er eine Versicherung gegen Terroranschläge abgesichert. Jetzt muss man aber an der Stelle schon mal als allererstes sagen, so eine Versicherung für einen so gigantischen Komplex, vor allem in so riesigen Städten, die weltweit Bedeutung haben wie New York, das ist ganz normal, dass man dabei eine Terrorversicherung abschließt. Das ist absoluter Standard. Vor allem nach dem Jahr 1993, habt ihr ja schon erfahren hier im Podcast, da gab es ja schon mal einen Anschlagsversuch auf die Zwillingstürme. Also das ist in den allermeisten Gebäuden, in den meisten Pachtverträgen gibt es eine solche Terrorversicherung. Fehlt aber noch sein Fehlen am Morgen des 11. September, also dass er da nicht im Büro war. Das hat auch seine Ehefrau bestätigt. Sie hat ihn nämlich dazu gedrängt, zu einem Hautarzttermin zu gehen. Jetzt muss man aber an der Stelle sagen, anders als man häufig im Internet liest, ist Silversteins Büro nicht in den Zwillingstürmen, also in weder dem Nord- noch dem Südturm, sondern in World Trade Center 7, also in dem WTC 7, das Gebäude, das viel, viel später an dem Tag einstürzt und auch noch vollständig evakuiert werden kann. Also es gibt in WTC 7 kein einziges Todesopfer. Also sind auch da wieder die allermeisten Ansätze der Verschwörungstheoretiker logisch zu erklären. Und damit, meine Wissensfreunde, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Es ist also wieder Umfragen-Time, aber mit einer kleinen Anpassung. Denn ihr habt uns gefeedbackt, ihr würdet gerne nur noch 2 Deep Dive-Vorschläge in den Optionen haben, damit wir uns so langsam vielleicht aus dem Thema rausbewegen, aber nur wenn ihr es wollt. Dazu gibt es ein bisschen mehr Abwechslung, also heute wieder 6 Themen, nur 2-mal Deep Dive und ihr könnt euch jetzt heute mal ganz besonders so viele Themen aussuchen, wie ihr wollt. Also ihr müsst euch nicht auf 1 limitieren. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr wählt. Das hier sind die 6 Optionen. Als erstes 9/11 Ground Zero, also nochmal von Aufarbeitung zum Wiederaufbau, wie aus zahlreichen zerstörten Gebäuden heute ein Symbol der Erinnerung und Hoffnung geworden ist. Dann als zweites nochmal 9/11 Deep Dive, wie sich die Flugsicherheit danach verändert hat. Als drittes haben wir die Flutkatastrophe im Ahrtal. Das ist eine der schwersten Naturkatastrophen jemals in Deutschland. Und wir könnten uns einmal einerseits anschauen, wie es dazu kam und was dann für neue Sicherheitslösungen entwickelt wurden, nicht nur im Ahrtal selbst. Als viertes haben wir, was ist Autismus? Menschen, die Autismus haben, nehmen die Welt auf eine ganz eigene Weise wahr. Es gibt ziemlich viele Parallelen zu ADHS, auch da könnte man ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Als fünftes haben wir die Hindenburg, vielleicht hat es der ein oder andere bei uns schon im WhatsApp-Kanal gesehen, das ist ja der Absturz des größten Luftschiffs jemals, also das es jemals auf der Welt gegeben hat und hat die Luftfahrt auch ganz schön verändert. Und als letztes, das ist, glaube ich, mein Favorit, das D.B. Cooper-Rätsel. Damals entführt ein Mann ein Flugzeug. Er erpresst sogar Lösegeld. Dann springt er mit dem Fallschirm ab. Und danach entsteht ein riesiges Rätsel. Denn jahrzehntelang kann der Mann nicht gefunden werden. Wir sind extrem gespannt, ob ihr nochmal deep diven wollt, also ein fünftes Mal, oder ob wir zurück zu unserem alten Rhythmus kommen. Stimmt für das ab oder für alle Themen, die euch interessieren. Also ihr könnt ja mehrere Themen angeben. Ihr könnt auch sehr gerne mal in die Kommentare generell reinschreiben, ob ihr es besser findet, wenn man mehrere Stimmen hat oder eben nur eine. Und dann sind wir sehr gespannt, auf welche Suche, auf welche Recherche ihr uns als nächstes schickt. Wir freuen uns sehr drauf. Verbleiben wie immer mit ganz viel Liebe an euch alle. Freuen uns immer über alles, was ihr uns so schickt, was wir lesen dürfen. Das ist wirklich so großartig. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ganz viel Liebe. Schaut auch gerne mal auf unseren Social Media Plattformen rein. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Da heißen wir auch Wissen mit Johnny. Also überall TikTok, Instagram, YouTube, wo ihr wollt. Und ansonsten, naja, viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen. Entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.